Aus Johannes 1 ein paar Verse vorlesen, ein paar Versen, die ihr wahrscheinlich gut kennt. Ich fange an mit dem Vers 29. Da steht: Als Johannes am nächsten Tag bemerkte, dass Jesus zu ihm kam, rief er: Seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde aller Menschen wegnimmt. Dieser Mann ist es, von dem ich gesagt habe, es wird einen kommen, der weit über mir steht, denn er war schon vor mir da. Auch ich wusste vorher nicht, wer er ist. Aber damit das Volk Israel auf ihn vorbereitet wird, taufe ich hier mit Wasser. Und Johannes berichtete weiter: Ich sah den Geist Gottes wie ein Taube vom Himmel herabkommen und bei ihm bleiben. Wer er ist, wusste ich vorher noch nicht, wiederholte Johannes. Aber Gott, der mir den Auftrag gab, mit Wasser zu taufen, sagte zu mir: Du wirst sehen, wie der Geist auf diesen Menschen herabkommt und bei ihm bleibt. Dann weißt du, dass er ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und weil ich das gesehen habe, kann ich auch bezeugen, dieser Mann ist Gottes Sohn. Diese Stelle kennen wir sehr, sehr gut, wenn wir ein bisschen länger im Glauben dabei sind. Hier wird Jesus nicht getauft vom Johannes, aber wir wissen aus den anderen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, dass da in dem Moment sogar auch Johannes der Täufer Jesus auch getauft hat. Aber wir merken in diesem Moment auch dieses: Ich habe etwas erkannt. Und ich komme nochmal darauf zurück. Nun, wo hast du eine große, große Angst? Nun, der eine kann Spinnen haben oder Schlangen oder was weiß ich was. Aber ich wette mit dir, wenn ich sage, okay, nach dem Gottesdienst gehen wir hier vorne hin und wir werden Leute persönlich auf den Glauben anzusprechen, würdet ihr sagen: Oh, oh, nee, ich muss unbedingt nach Hause, oh, nee, unbedingt dahin und dahin. Wir hätten viele, viele Ausreden. Mehr als der Hälfte werden bestimmt auch richtig und wahr. Aber wir haben nicht unbedingt oft eine große Freude, persönliche Evangelisation auch denn zu erleben. Und viele von uns haben sogar eine Angst davor, von diesem Glauben weiterzugeben. Nun, ich glaube, es gehört zu den meist vernachlässigten, ich sag mal, geistlichen Disziplinen, die es gibt, Zeuge sein für Jesus, wie Bibel lesen, wie auch beten. Aber ich möchte uns einfach heute Morgen ein bisschen herausfordern, etwas zu wagen. Und etwas zu wagen, genau wie man das auch hier in Johannes 1 nachher sehen wird. Aber wir haben viele, viele Ausreden, warum das nicht sein kann. Jason, ich habe Angst. Jason, ich kann nicht so schnell denken. Mensch, ich weiß, es gibt viele andere Menschen, die es viel, viel besser können. Du hast keine Ahnung, wie unwohl ich mich dabei fühle. Und ganz ehrlich, Angst ist keine Ausrede. Vor ungefähr einem Monat war ich in Wacken und dort haben wir bei den 80 bis 100.000 Metal Freaks dann dort Bibeln verteilt. Und ich war nur einen einzigen Tag da und ich muss auch sagen, ich fühlte mich auch am Anfang nicht ganz so wohl. Also die Leute sind schon ein kleines bisschen dunkel angezogen und nicht alle sahen ganz so freundlich und nett aus. Und wir waren auf unserer Basiscamp, so haben wir das genannt, und die hatten schon zwei Tage vorher angefangen damit und die gingen dann da mit einem Bollerwagen dann raus auf der Straße und fingen an, Bibeln zu verteilen. Und interessanterweise war ich zusammen mit der Baptistenpastor aus Rendsburg zusammen, der Ralf. Und was haben wir getan? Wir haben uns ganz schnell im Hintergrund ein bisschen gezogen. Und wir haben ein bisschen so miteinander geschnackt und wir hatten so viel zu erzählen. Und gut, so ist das. Und dann haben wir wirklich gesehen, wie diese zwei andere Frauen in unserer Gruppe, wir waren zu viert, auf die Leute zugingen und haben angefangen, wirklich etwas anzubieten, nämlich die Bibel. Andere hatten kleine Bibelverse aufgerollt und haben wie lose gesagt: Mensch, möchtest du was haben, was dein Leben vielleicht verändern kann? Und oh ja, warum nicht? Und das ging ganz einfach. Und ich sagte: Mensch, wenn die das tun können, kann ich das auch. Und dann habe ich auch angefangen. auch zu verteilen. Und es war echt interessant, die Begegnungen, die wir da hatten. Aber am Anfang hatte ich auch dieses Unbehagen. Auch mir ist es nicht unbekannt. Das kenne ich. Und das haben wir alle denn da. Aber was sagt man denn da? Wenn man jemanden einlädt, wenn man jemand etwas Gutes tun möchte, indem man dem was schenkt, eine Bibel oder ein Bibelvers oder eine Einladung zum Alpha oder sonst was, muss man alle Fragen beantworten? Nein. Muss man unbedingt denn alles richtig immer sagen? Auch das, würde ich sagen, ist noch niemals wichtig. Wichtig ist vielleicht nur anhand von diesen Verse, die wir gleich lesen werden, Folgendes. Komm und seh. Komm und seh, was denn da los ist. Und vielleicht kann das für euch ein Prinzip werden, wo man sagt, okay, Jesus, ich bin nicht zuständig, diese Menschen zu bekehren. Ich bin nicht zuständig, alle Fragen zu beantworten, die sie haben. Aber vielleicht kann ich sie einfach mal einladen, dass sie selbst kommen und dass sie selbst sehen dürfen, was denn da ist. Ich möchte es praktisch machen. Wir haben erst einmal Johannes der Täufer, der dieses Prinzipchen auch anwendet. Ich lese weiter jetzt ab Vers 35, da steht, Johannes der Täufer und zwei seiner Jünger waren am nächsten Tag wieder an diese Stelle, also wo er getauft hat, als Jesus vorüberging. Da zeigte Johannes auf ihn, auf Jesus und sagte, seht, dies ist Gottes Opferlamm. Als die beiden Jüngern das hörten, folgten sie Jesus. Jesus drehte sich zu ihnen um, sah sie kommen und fragte, was sucht ihr? Sie antworteten, wo wohnst du, Meister? Komm, komm mit und seh selbst, wo ich wohne, sagte Jesus. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags, als sie mit Jesus gingen, und sie blieben bei ihm bis zum Abend. Gut, was sehen wir jetzt hier? Das erste ist Johannes. Johannes hatte wahrscheinlich sogar jahrelang vorher mit seinen Jüngern selbst gelebt, praktiziert, war in die Wüste gezogen, hat dann getauft und er hat so wirklich eine Gemeinschaft gehabt. Und dann plötzlich kommt jemand anders und er sagt, siehe, und er verlor diese wichtigen Menschen. Schau mal vor, ich würde hinkommen und ich würde sagen, hey, ihr liebe Leute hier, alles ganz toll, aber dort. Und ihr würdet dahin gehen. Das würde man nicht ganz so gut finden, oder? Aber Johannes, kein Piepst. Weil er wusste, wohin er zeigt. Er wusste, er war nur ein Vorbereitungsmensch. Er war nicht die Hauptattraktion. Er hat begriffen und verstanden, es geht nicht um ihn. Es geht tatsächlich um Jesus. Er war bereit, jetzt hier wahre Jüngerschaft auch zuzulassen. Jüngerschaft heißt im Grunde, etwas zu verlassen und jemand anders zu folgen. Das war früher mal vor 200, 300, 400 Jahren ein bisschen öfter praktiziert, indem ein junger Knabe normalerweise seine Familie verlassen hat, um bei jemand anders was zu lernen, um dort erstmal Geselle und danach später Meister zu werden. Musste alles aufgeben, um diesen Mensch zu folgen und sogar in sein Haus hineinzuziehen und da aufgezogen zu werden, fast wie ein Sohn. Ist ein Gedanke von Aufgeben, von das, was einem selbst wichtig ist. Und diesen zwei Jüngern waren zuerst ganz, ganz wichtig und ganz begeistert von Johannes, aber ließen alles und folgten stattdessen Jesus. Und da fragt Jesus etwas, wonach sucht ihr? Wonach sucht ihr? Also die Juden haben ständig nach dem Messias gesucht. Ein politischer Befreier, ein Erretter aus der Erdrückung, ein irdischen König. Aber jetzt sagt Jesus, welche Art von Messias suchst du? Was ist deine Motivation? Und auch da möchte ich uns fragen, wonach suchst du bei Jesus? Ist das Macht oder Herrlichkeit oder Ruhm oder Selbstzufriedenheit? was suchst du in deinem Leben bei Jesus? Was suchen wir wirklich bei Jesus? Manchmal ist es wirklich Anerkennung. Oh, ich darf vorne heute stehen. Bin ich nicht toll? Ja, also wenn jemand mich bitten würde, die Toiletten heute zu putzen, würde ich sagen, nee, ich bin zum viel, viel höheren Berufen. Ich muss heute predigen. Ja, also, naja, nicht unbedingt, aber gut. Wozu sind wir berufen? Wollen wir berühmt oder populär oder ein bisschen Anerkennung haben? Unsere Motivation offenbart, wie ernst wir es mit Jesus meinen. Und hier ist auch in dieser Frage von Jesus eine versteckte Antwort. Denn Jesus ist die Erfüllung für alle, die suchen. Wonach sucht ihr? Diese Menschenmassen in dieser Welt suchen nach etwas. Die suchen nach Erfüllung, die suchen nach einem richtigen Zuhause. Und viele Menschen versuchen dieses, ich sag mal, Loch, was sie in sich haben, von Gott gegebenes Loch, mit Geld, mit Drogen, mit Alkohol, mit allen möglichen Dingen, das zu füllen. Und das geht nicht. Man versucht, sich abzulenken, aber dieses bleibt, wenn wir diese Beziehung mit Gott nicht gefunden haben durch Jesus Christus. Und die Menschen da draußen suchen in der falschen Orten. Ich möchte die Frage anders aufstellen. Wonach suchst du heute? Wonach suchst du heute in diesem Gottesdienst? Warum bist du gekommen? Wolltest du ein bisschen glücklicher werden? Wolltest du ein bisschen mehr Zufriedenheit in deinem Leben? Wolltest du ein bisschen mehr Frieden? Wolltest du Stabilität haben in deiner Ehe, wo es momentan bröckelt? Wolltest du Antworten auf Fragen des Lebens haben? Wir sollten wissen, dass nur bei Christus Antworten auf alle diese Fragen gefunden werden können. Er ist diese Antwort für alle Menschen, die suchen. Nun, diese zwei Jünger haben dann diese Frage auch mit einer Frage beantwortet. Rabbi, also Herr, Meister, wo bleibst du? Wo wohnst du? Komisch, nicht wahr? Was suchst du? Und die Frage als Antwort war, wo wohnst du? Also, erstmal habe ich darüber nachgedacht, was soll das? Was soll das? Aber dann fiel mir ein, die wollten etwas. Die wollten nämlich Zeit mit Jesus verbringen. Es war eine, Mensch, können wir mehr von dir lernen? Frage. Mensch, lass uns ein bisschen Zeit verbringen, um Jesus besser kennenzulernen. Die wollten mehr von Jesus kennenlernen. Und ihre Motiven schienen rein und echt zu sein. Und welche Antwort gab Jesus? Komm und sieh. Eine offene Einladung, Zeit mit ihm zu verbringen. Komm mit mir und du wirst sehen. Und dieser Ruf ist immer wieder ein Ruf zu Beziehungen. Beziehungen bedeutet auch Jüngerschaft. Oder andersrum, Jüngerschaft ohne Beziehung ist gar nichts. Denn so viel Wissen, wie wir auch haben, wird es nie in der Tat umgesetzt werden können, ohne diese Gemeinschaft miteinander. Und dieses Rufen, was Gott hier macht, komm und sieh, ist auch ein Aufruf zu Veränderung, eine gewisse Transformation durch Jesus Christus. Wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, wird er uns verändern. Wir werden nicht so bleiben, wie wir waren. Und jetzt sehen wir hier, dass etwas passiert. Aus einem Resultat daraus tut jemand etwas. Und ich lese jetzt hier weiter auf Vers 40, da steht, einer von den beiden, die Jesus auf das Wort des Johannes hingefolgt war, hieß Andreas. Er war der Bruder von Simon Petrus. Wenig später traf er seinen Bruder Simon und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Dann nahm Andreas seinen Bruder zu Jesus, der sah ihm an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Nun sollst du Petrus heißen. Interessant, wenn man das Leben von Andreas studiert oder besser auch in der Bibel folgt, dann merkt man immer wieder, ist er dabei, Menschen zu Jesus hinzubringen. Andreas fängt keine hochtheologische Diskussionen an. Er fängt nicht an, irgendwie mit den Menschen zu argumentieren, sondern sagt, komm und sieh. Komm und sieh, wir haben den Messias gefunden. Andreas, wir haben keinen Bericht davon, dass er vor tausende Menschen gepredigt hat und die Leute haben sich bekehrt. Das war sein Bruder, Simon Petrus. Aber wir sehen hier, dass er absolut entscheidend war, dass Petrus sich bekehrte. Er brachte andere Menschen in die Gegenwart von Jesus. Und wir brauchen Menschen wie Petrus, aber wir brauchen Menschen wie Andreas. Menschen, die still und im Hintergrund arbeiten, die einladen und Leute mitschleppen, aber nicht unbedingt vorne stehen und da evangelisieren. Wir brauchen Menschen, die wirklich älter sind und jünger sind, die Müttern und Vätern und Brüder und Schwestern sind. Wir brauchen Menschen, die eine Gabe und eine Hingabe haben und eine Offenheit, Herr, wen darf ich zu Jesus hinbringen? Könnt ihr Andreas ein bisschen vorstellen? Er sitzt dann da bei Jesus, er verbringt Zeit mit Jesus, in seinem Herzen geht das auf, das ist der Mensch, auf den wir immer gewartet haben. Ich muss es jemandem erzählen. Und der wichtigste Person in seinem Leben war sein Bruder. Wir haben den Messias gefunden, der Gesalbte, der große hohe Priester. Und er war so begeistert von dieser Nachricht, dass er auch Petrus hinbrachte zu Jesus. So einfach. Er brachte ihn hin. Ein Andreas im Glauben zu sein, bedeutet, dass wir hinbringen. Bedeutet nicht, dass man alle möglichen Bibelversen auswendig gelernt hat, um gegen jedes Argument der Nichtchristen auch denn da ankommen zu können. Bedeutet nicht, irgendwelche tolle Evangelisationsmethodik zu können. Es bedeutet einfach, komm und sieh. Menschen in Verbindung bringen. Und damit erlauben wir Jesus, die Verwandlung zu durchvollziehen. Und das ist das Interessante auch für mich hier. Wir werden Menschen nicht verändern, aber Jesus schon. Wir können einen Ehepartner, der nicht treu ist, nicht verändern. Wir werden nicht einen Alkoholiker, der nicht loskommt von seiner Sucht, nicht verändern. Wir werden Eltern, die einfach nicht klarkommen mit ihrer Verantwortung und Aufgaben in der Familie, nicht ändern. Aber Jesus kann. Jesus kann diese Menschen verwandeln und verändern. Unser Job ist es, diese Menschen in die Nähe von Gott, in die Nähe von Jesus zu bringen. Jesus schaut einmal Petrus an und sieht viel, viel mehr, als alle anderen Menschen je zuvor gesehen haben. Er erkennt, was in diesem Mann steckt. Er erkennt diese Apostel. Er sah nicht der Fischermann. Er sah nicht der Dickköpfige, der nie was lernen wird. Aber er sah, was sein wird eines Tages. Und in diese Begegnung wurde er verwandelt. Eine letzte Begegnung. Und ich lese jetzt hier weiter ab Vers 40. Da steht, schon 43, als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs Philippus. Auch er forderte auf, folge mir nach. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Und kurze Zeit später begegnete Philippus Nathanael und erzählte ihm, endlich haben wir den gefunden, von dem Moses und die Propheten sprechen. Er heißt Jesus und ist der Sohn von Josef aus Nazareth. Nazareth, entgegnete Nathanael, was kann da schon Gutes kommen? Doch Philippus antwortet ihm, du musst selbst ihn kennenlernen, komm mit. Gut, schon wieder. Also das Interessante finde ich auch, das habe ich gar nicht hier gemerkt, bis ich mich mit der Predigt beschäftigt habe, als Johannes am nächsten Tag bemerkte, dass Jesus da war. Und da steht es, als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa ging. Es war immer wieder ein Prozess, der im Gang gekommen ist. Nicht alles wie beim Pfingsten, 3000 Leute auf einen Schlag, sondern es war ein Prozess, der im Gang gesetzt wurde. Und auch hier sehen wir, dass Philippus eine Begegnung mit Jesus hatte und sein erster Wunsch war es, ich muss jemanden finden, ich muss Nathanael finden, ich muss ihm erzählen, wir haben den gefunden, von dem Moses und die Propheten gesprochen haben. Und interessant, Nathanael fängt an mit einer theologischen Diskussion. Kann was Gutes aus Nazareth kommen? Und man hätte da schon irgendwie dagegen ankämpfen können und sagen, oh, aber in Jeremia 14, Vers 7 steht. Nö, hat er nicht gemacht. Kommen Sie selbst. Ich lasse mich nicht auf diese Diskussion ein. Ist nicht mein Job, irgendein Gespräch zu gewinnen. Meine Aufgabe ist es hier zu sagen, komm und sieh mal selbst. Komm und sieh. Und was passiert? Letzter Abschnitt. Als Jesus Nathanael erblickte, sagte er, hier kommt ein aufrichtiger Mensch, ein wahrer Israelit. Nathanael staunte, woher kennst du denn mich? Jesus erwiderte, noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter einem Feigenbaum gesehen. Meister, du bist wirklich Gottes Sohn, rief Nathanael. Du bist der König Israels. Jesus sagte, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter einem Feigenbaum sah, aber du wirst größere Dinge zu sehen bekommen. Und er fuhr fort, ich sage euch die Wahrheit, ihr werdet den Himmel öffnen und die Engel Gottes hinauf und hinabsteigen sehen zwischen Gott und dem Menschensohn. Noch einmal kommt Jesus und sieht hindurch diesen Mensch, spricht diesen Mensch an. Ich habe gesehen, als du unter einem Feigenbaum warst. Oft im Alten Testament, wenn man die Bibel gelesen hat, hat man sich unter einen Feigenbaum gesetzt. Vielleicht hat er genau eben das in dem Moment auch gemeint. Und Nathanael erkennt durch diese eine einzige Aussage, Jesus, du bist das. Ich will dir folgen. Ich will mit dir zusammen sein. Ich will diesen Weg mit dir gehen, denn ich habe auch erkannt, dass du der Sohn Gottes bist. Nur weil Philippus sagte, komm und sieh. Komm und sieh. Wir sind so privilegiert, wir haben so ein Vorrecht, dass wir erleben dürfen und sehen dürfen, wie Jesus Menschen rettet, wie Menschen zu Glauben kommen. Nun, zum Schluss nochmal zusammengefasst. Was sollen wir zuerst tun? Zuerst sollen wir uns fragen, Herr, wer soll kommen? Wen darf ich einladen? Für Johannes, der Täufer, war es seine zwei Jünger. Für Andreas war es sein Bruder. Für Philippus war es Nathanael. Für dich kann es jemand anders sein. Vielleicht jemand aus deiner Familie, vielleicht ein Freund, vielleicht ein Arbeitskollege, vielleicht jemand, mit dem du einfach den Sport machst oder was auch immer. Aber es gibt Menschen, wo du sagen kannst und vielleicht sagen darfst, komm und sieh. Wir haben so einen Alpha-Kurs, komm und sieh. Vielleicht wird Gott diesen Mensch dir wirklich ganz schon stark auf dem Herzen legen. Und dann das Wichtigste ist, dass wir nicht die Menschen an uns binden, sondern an Jesus weiterleiten. Weiterleiten, komm und sieh. Viele Menschen sind sehr skeptisch. Aber wir müssen hinzeigen auf Jesus. Die Menschen sind skeptisch. Ja, aber der Papst. Ja, aber die Kirche. Ja, aber dieses. Ja, aber jenes. Ja, komm und sieh Jesus. Nicht die Menschen, nicht sein Bodenpersonal, sondern Jesus. Johannes der Täufer sagte, siehe das Lamm Gottes. Andreas sagte, ja, wir haben den Messias gefunden. Philippus sagte, wir haben den, von dem die Propheten und Moses gesprochen haben. Und auch wir dürfen sagen, ja, wir haben Jesus gefunden. Den Messias, den König, den Menschensohn, Jesus. Wir zeigen den nicht eine Religion, nicht eine Gemeinde, sondern tatsächlich Jesus. Und das Dritte, wir müssen immer wieder im Kopf behalten, was und warum wir das tun. Was ist diesen Zweck, was ist unsere Motivation, was treibt uns dabei an? Dass wir wichtiger werden? Ich habe zwei Menschen zum Glauben gebracht dieses Jahr, oh, ich bin toll. Oder ich liebe meinen Herrn. Ich will, dass Menschen gerettet werden. Und ich fühle mich geehrt, einen Teil diesen Weg mit jemand auch zu gehen. Denn Jesus verändert Menschen. Aus einem Simon macht er einen Petrus, aus einem Sünder macht er einen Heiliger. Jesus nimmt die Menschen, die geistlich krank sind, und verwandelt sie und macht sie gesund. Er macht die, die geistlich blind sind, dass sie wieder sehen können. Die, die schmutzig sind, macht Jesus wieder rein. Die, die unrein sind, verwandelt Jesus deren Leben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Andreas das zu Simon sagte. Ich glaube, das ist der Grund, warum Philippus das Nathanael sagte. Denn Jesus verändert. Und wenn Jesus dein Leben verändert hat, dann willst du und möchtest du anderen auch davon erzählen. Komm und sieh. Eine sehr einfache Strategie. Erkenne jemanden, den Jesus dir am Herzen gelegt hat. Fang an, dafür zu beten und führe diese Person in die richtige Richtung. Und vergesse nie, es geht darum, dass Jesus das Leben von dieser Person verändert. Vielleicht nur eine Person. Eine Person, den Jesus dir auf dem Herzen liegt, um denn das und diesen Weg zu gehen. Es gibt eine berühmte Prediger in den Vereinigten Staaten, besser gesagt gab, er ist schon verstorben, Dwight L. Moody. Er hat eine Bibelschule, oder besser gesagt eine christliche Universität auch geleitet, jahrelang. Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen sind zum Glauben gekommen durch seine Predigten und durch seine Schriften, hat eine ganze Generation von Christen in den 40er, 50er, in den 60er Jahren stark geprägt. Ein wunderbarer Mann, der viel für Gott bewegt hat. Aber wie ist er zum Glauben gekommen? War er in ein christliches Altenhaus aufgewachsen? Nö. Er war eines Tages in ein Schuhgeschäft und hat Schuhe gekauft. Und dieser Mann hat ihm die Frage gestellt, kennst du Jesus? Und die kamen im Gespräch. Und dieser Mann hat die Ehre gehabt, ihn mitzunehmen zu einem Gottesdienst, wo er sich bekehrt hat. Billy Sunday, auch ein berühmter Evangelist in den Vereinigten Staaten, kam zum Glauben, weil jemand von der Heilsarmee ihm eingeladen hat zu einer Versammlung. Ich persönlich habe durch eine Einladung von meinem Pastor eine Gemeinde besucht. Ich war damals 16 Jahre alt, ich war auf der Suche nach Gott. Ich habe schon gebetet, Herr, wo bist du? Wenn du da bist, würde ich dich gerne kennenlernen. Und innerhalb von 2 Wochen war irgendein Pastor an meiner Tür, klopfte an und sagt, wir gründen hier vor Ort eine Gemeinde. Kann ich dich einladen? Okay. Ich ging hin. Ich ging wieder hin und nach 3 Monaten habe ich endlich verstanden, wer Jesus war. Und ich habe mich nachts hingekniet auf mein Bett und mein Leben Jesus gegeben. Weil ich dieser Einladung gefolgt habe. Komm und sieh. Dieser Pastor hat nicht versucht, in dem ersten Moment mich zu überreden. Komm und sieh. Und auch ich möchte euch einladen. Probier es mal aus. Probier es aus und lade Leute ein. Komm und sieh. Ich möchte mit uns beten. Jesus, von ganzem Herzen sage ich dir Dank. Ich danke dir für dein Wort, für diesen Beispielen, die wir haben, wie Menschen anderen zu dir hingewiesen haben. Danke, dass du Menschen veränderst, dass du Menschen begegnest und du möchtest uns gebrauchen, sodass du sie erreichen kannst. Nun schenk du uns neuen Mut, schenk uns neuen Glauben und schenk du uns wirklich eine Sicht für Menschen, die dich wirklich noch nicht kennen. Lass uns immer wieder neu sagen kommen, sagen dürfen, komm und sieh. Amen. Da steht, seht auf Jesus Christus. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde eine Sklavin gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus werden einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jede ohne Ausnahme soll zu Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und ich möchte bitten, Herr, dass du uns ganz neu segnest, dass wir so viele wie möglich mitnehmen dürfen in deinem Reich hinein, aber dass du uns neu Mut, Kraft und Glauben schenkst. Lass uns Salz und Licht hier vor Ort und überall, wo du uns hinstellst. Und lass uns erleben, Jesus, wie du uns veränderst und wie du die Menschen veränderst, die wir in deine Nähe bringen dürfen. Danke. Bewahre, segne und führe und leite uns. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen.